Wir reden diesmal über ein Land, das, ich möchte sagen, glücklicherweise immer nur kurzfristig von der ganz großen Touristenwelle überrollt wurde. Ja, es gibt auch durchgehende touristische Regionen, aber meist ist es dann in den anderen Bereichen etwas stiller und angenehmer und ruhiger. Oder wenn wir schon bei den Pauschalitäten sind, würde ich jetzt sagen, sehr laut gleich Italien, laut gleich Spanien, eher ein bisschen leiser Portugal. Dem gehen wir unter anderem auf den Grund, gemeinsam mit meinen Gästen. Da ist zum einen, sie stammt aus Portugal, lebt seit vielen Jahren in Deutschland, macht Tourismus-PR und wenn man auf der Agenturseite und der Philosophie nachsieht, bekommt man zwei Schlagzeilen. Die erste, wir sind anders, wir sind Portugiesen. Die zweite, wir sind Deutsche, wir denken weiter, sagt Lena Leite von Puracom in München. Boa tarde, Lena, und obrigada pelo seu tempo. Stimmt das denn alles? Ist das wirklich so wahr und so pauschal?
Es ist pauschal, aber stimmt. Das ist eine richtige große Mischung zwischen die Brücke, die wir machen, ist das die portugiesische Mentalität mit der deutschen Mentalität. Die haben einige Gemeinsamkeiten, aber es gibt sehr viele Unterschiede. Und diese Brücke mache ich schon seit sehr vielen Jahren und das stimmt weiterhin. Das ist, dadurch entsteht sehr oft viele, ja, einfache Erfolg im Bereich der Vermarktung von den Regionen. Weil diese Brücke ist eine lebendige Brücke. Es ist nicht one way, sondern man kommuniziert und durch die Kommunikation würde ich das auch heute das genauso sagen.
Dass Portugiesen anders sind, unterschreibe ich nach wie vor, aber jetzt mal, wie ist dein Eindruck, wiederum als Portugiesin, denken Deutsche immer noch weiter?
Es ist interessant. Es gibt bestimmte Sachen, denen wir nicht eigentlich so weit weg sind wie die Deutschen. Es ist natürlich, wir sind öfter sehr spontan und extrem spontan, würde ich sagen. Und mir fehlt natürlich in meinem Land das ein bisschen die Planung, ne? Dass man einfach in Ruhe alles planen kann. Aber wo wir gut sind, ist, wenn es ein Plan ist, stimmt, dass wir dann einfach umkrempeln können und reagieren können. Und ich glaube, dass wir ein sehr gutes Match machen zwischen die deutsche Mentalität und die portugiesische Mentalität. Es ist tatsächlich eine Pauschalierung. Ich mag keine Pauschalierung, aber ich glaube, dass wir uns sehr gut ergänzen können. Und die Portugiesen schätzen sehr die deutsche Mentalität und die deutsche Art von zu arbeiten. Das ist unglaublich, wenn ich in Portugal bin und in Meetings sind, wird immer so deutlich so hoch angesehen, ne? Aber natürlich in der Arbeitsweise ist nicht immer so leicht. Aber das kriegen wir schon alle sehen mit einem Lächeln.
War denn eigentlich Portugal-Tourismus in den ganzen Jahren immer dein Thema oder hat es dich aus ganz anderen Gründen nach Deutschland verschlagen?
Ich kam nach Deutschland, weil ich 3 Monate die deutsche Sprache lernen wollte. Wie du siehst, nach 32 Jahren mache ich noch sehr viele Grammatikfehler. Aber nach 3 Monaten hatte ich ein Angebot, in Deutschland zu bleiben. Dann habe ich gedacht, okay, noch 3 Monate. Und in der Zwischenzeit sind 32 Jahre. Aber es ist schon ein Stück Heimat. Auch wenn ich weiterhin Portugiesin bin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich 100%ig zurück nach Portugal gehen könnte, weil ich mich hier sehr wohl fühle.
Aus der Perspektive in Deutschland lebend und auf Portugal schauend, als Tourist, wenn man dorthin kommt, kann man das ja schlecht beurteilen. Gut, ich war das erste Mal Mitte der 1980er Jahre in Portugal. Ich war auch in den 1990ern und ich war in den 2000er und später danach auch immer wieder mal. Wie hat sich das Land de facto entwickelt? Es war ja mal davon die Rede, das Armenhaus Europas und sonst irgendetwas. Und wenn man als Tourist nach Portugal kommt, auch in Großstädte oder sonst irgendetwas. Es ist moderne Architektur, es ist Style, es ist sehr viel Design und es sieht alles eigentlich ganz toll und modern aus. Da muss sich ja in diesem Land wahnsinnig viel geändert haben.
In der Tat hat sich sehr, sehr viel geändert. Ich würde sagen, vor allem in den letzten 10 Jahren. Es ist unglaublich. Auch ich, wenn ich durch Portugal reise, öfter denke ich mir, es ist fürs ins Positive gewandelt. Das Hauptmerkmal meines Landes ist der Vielfalt in einem so kleinen geografischen Land. Und dass wir diese Spagat zwischen Tradition und Moderne geschafft haben. Wir sind sehr glücklich, dass wir auch die historischen Dörfer, die auch an der Algarve zum Beispiel, die kleinen Dörfer, auch am Meer, und wir behalten das alles, aber mit einem neuen Glanz, kann man so sagen. Aber das Land hat sich sehr, 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 sehr entwickelt. Ich glaube, das in einer sehr positiven Art und Weise, weil die Portugiesen auch besser leben und diese Armut wo man in der 70er, 80er, 90er Jahre gesprochen hat, kann man das jetzt nicht so reden.
Aber mein Eindruck, so manche Fehler haben auch die Portugiesen gemacht, zum Beispiel an der Algarve, obwohl sie schon wussten, wie es an spanischen Stränden damals aussah. Trotzdem ist es ja, wenn man das heute vergleicht, immer noch irgendwo okay. Ne? Stimmt oder stimmt?
Es stimmt. Du hast natürlich diese Hotspots. Das kann man nicht verleugnen. Das ist so. Du hast Praia da Rocha, Portimão und so weiter. Aber du hast noch sehr viele Geheimtipps. Und es gibt eine Broschüre, die auch zum Downloaden gibt bei Algarve Tourism Board, wo du alle Strände hast. Und das sind mehr als 350 Strände. Du denkst, wow, wo bin ich? Du kannst zum Beispiel im August, diese Erfahrung habe ich vor Pandemie und jetzt letztes Jahr wieder gemacht, dass du zum Beispiel in der Ostalgarve mitten im August, wo die Portugiesen auch Urlaub machen und sehr viele Gäste da sind, dass du einfach mit deinem Boot auf eine Insel gehst, in Fuseta, du steigst ein und nach 10 Minuten bist du in einem Paradies und ich bin alleine. Wie kann das denn sein, auch wenn das die Hochsaison ist? Und das hast du. Du hast die Hotspots, die existieren. Das sollte man auch nicht sagen, dass sie nicht existieren. Man weiß, dass man im Albufeira, wenn man jung ist und Nightlife haben möchte, kann man das genießen. Aber die deutschen Gäste gehen sehr oft nach Sagres, nach Lagos, nach Tavira. Es gibt noch sehr viel Platz an die Costa Vicentina, auch mit den Wanderwegen und so weiter. Hat sich in dieser Hinsicht sehr, sehr gut entwickelt. Und ich glaube, wenn der Gast weiß, da und da und da, das sind nicht meine Ziele, dann findest du sehr viel Platz. Auch im Winter ist wunderbar.
Was mir auch so auffiel und durch den Kopf geht, Portugal ist immer nur dann touristisch in den Schlagzeilen, wenn es irgendwo in der Welt kriselt, ein Veranstalter ein Ausweichziel braucht, ganz dringend, und danach kehrt dann auch, wenn es besser geht, auch irgendwie wieder Ruhe ein. Sind die Portugiesen darüber eigentlich traurig oder im tiefsten Herzen auch manchmal ein bisschen glücklich, dass sie zwar zwischenzeitlich überrannt werden? Wir haben mal vor Jahren über das Beispiel Porto Santo geredet, dann aber danach wieder Ruhe einkehrt und das Leben irgendwie weitergeht.
Wir brauchen diese Ruhe. Wir sind sehr lebendig. Wir sehen diese ganzen, aber diese Ruhe muss es stimmen, weil das hat mit unserer Seele zu tun. Das heißt, nur diese Anspannung, dieses Leben, wir sind, wie du am Anfang gesagt hast, wir sind anders. Wir sind in Südeuropas, aber wir haben mehr Ähnlichkeiten mit den Deutschen, als wir denken. Auch die Art und Weise, zum Beispiel auch, wenn ich jetzt an Spanien oder Italien denke oder Griechenland, es ist alles offen. Man lädt die Freunde, die man gerade in der Kneipe kennengelernt hat, zu sich nach Hause. Die Portugiesen sind nicht so. Sie freuen sich, sie sind im Restaurant, sie sind im Café und so weiter, aber ihre Privatsphäre kommst du erst rein, wenn du wirklich ein Freund bist. Und das verbinde ich zum Beispiel mit in Deutschland. Und das finde ich eigentlich eine wunderbare Eigenschaft. Und zur Ruhe brauchen wir. Wir sind nicht so schnell, wir machen unseren Weg, aber ganz kalmer, in Ruhe.
Ich will nochmal auf Porto Santo zurückkommen. Wie gesagt, wir haben darüber geredet. Das war in der Zeit, als die europäischen Reiseveranstalter dringend irgendwelche Ausweichziele haben wollten, weil mit der Türkei lief es nicht richtig und Ägypten war zu und es war überall Krise. Über Porto Santo ging so eine Flut weg. Manchmal haben Fluten ja die Eigenschaft, auch irgendwas zu zerstören. Wie sieht denn die Insel heute aus?
Die Insel ist nicht zerstört. Ich mache mir auch Sorgen, weil Porto Santo ist meine Lieblingsinsel, wo ich immer im Winter mindestens 15 Tage verbringe. Das kannst du nicht sehen, weil du hast 9 Kilometer Sandstrand und es gibt keine neuen Bauten im Moment. Das heißt, was es gab, gab es schon vorher, wie Hübstana, wie Hotel Porto Santo, Villa Baleira. Es kann sein, dass es sich verändern wird. Aber im Moment, ich kann dir nur bestätigen, dass im Sommer, du hast die ganzen Portugiesen und die aus Madeira kommen, die Gäste, das ist voll, würde ich sagen. Nicht am Strand, sondern in den kleinen Stadt. Du kennst das sehr gut und du weißt, wovon ich rede. Aber Zerstörung, Gott sei Dank, sehe ich noch nicht.
Deta que tem body shambai, body shambai espianha terra, body shambai salva minha mãe. O mar, o mar. de Taquitimbo de Xambai, Bodi Xambai espanha a terra, Bodi Xambai salva a mãe. O mar, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lumian caminho. Vicente, pequenino pamba abraçar minha creche.
Viele Fragen, die hier stehen, hast du jetzt vollautomatisch einfach schon mal mitbeantwortet. Ich würde ganz gern einfach nochmal trotzdem weiter über diesen Wandel reden. Nehmen wir mal die Region Centro de Portugal. Da dürfte ja, wenn man vielleicht von Coimbra absieht, immer noch alles ziemlich ursprünglich sein, oder täusche ich mich?
Ja, das ist genau so. Und früher war das so, dass man Coimbra und Aveiro kennengelernt hat, Óbidos und dieser Dreieck von Óbidos, Alcobaça und Batalha, das war, und Fátima war immer das, was bekannt war. Aber wenn du wirklich ins Land hinein gehst, das ist wirklich der Ursprung da, organisierter. Man hat zum Beispiel in Serra da Estrela im Gebirge, man hat jetzt die alten Bergdörfer entdeckt. Das heißt, sie sind da, sie sind organisiert, sie unterstützen sich sehr, auch die älteren Menschen. Es gibt viele Portugiesen, die zurück zum Land kehren mit ihren Familien. Durch diese Remote-Arbeiten kann man auch vieles machen. Und ich kann sagen, dass Centro sehr viel zu bieten hat, sehr viele ganz Top-Produkte. Und eigentlich den Slogan von dem, den sie nicht benutzen, aber es ist wirklich Back to the Roots. Und das spürst du sehr deutlich.
Das heißt, dort gibt es noch wirklich ursprüngliche Regionen, ich könnte jetzt böse sagen, die noch nicht touristenverseucht sind. Aber wie sieht es in anderen Regionen aus?
Ja, genau so. Das ist eigentlich, wo du die Hotspots, den du eigentlich hast, dann ist natürlich Lissabon, Porto und Madeira. Aber das ist, was ich meinte. Durch diese, man konzentriert eigentlich die Gäste, die schnell eine Reise machen wollen. Sie fliegen nach Lissabon oder fliegen nach Porto und dann ist abgehakt. Ich glaube, dass wir sehr viel Glück haben mit den Gästen, den wir haben. Weil sie kommen zum Beispiel einmal nach Lissabon. Wenn sie sich verliebt haben, dann kommen sie langsam und entdecken langsam das Land. Und deswegen ist die Zerstörung auch nicht so brutal. Das heißt, du hast sehr in Landesinnern, in Foscoa, den Douro-Tal. Das ist alles bereisbar. Es gibt Gäste, aber es ist nicht der Ansturm, den du dann in den Städten reisen hast. Auch Alentejo zum Beispiel. Du kannst fahren und fahren und hast eine Weite und du fragst, lebt hier jemand? Aber es lebt natürlich in den Dörfern und in den kleinen Städten. Aber dieser Ansturm ist nicht so sichtbar wie vielleicht in anderen Ländern.
Ich denke mal, das spielt ja sicherlich auch bei der touristischen Infrastruktur mit eine Rolle. Weil auch dort ist man ja durchaus sehr traditionsbewusst, beginnend mit den Pousadas beispielsweise oder halt auch Herrenhäuser, die irgendwo in der Landschaft stehen, wo man wundervollen Urlaub verbringen kann, wenn man damit leben kann, eben nicht im Design zu leben und wenn man mit der Kachel, also der Azulejo, leben kann, wo draufsteht, wenn man an der Badewanne aufdreht. Ich glaube, es stand in beiden Sprachen drauf, please wait 5 minutes. So lange hat es nämlich gedauert, bis das Wasser warm wurde.
Ja. Nee, das findest du jetzt nicht mehr. Das heißt, du hast die Herrenhäuser, du hast die Landhäuser, du hast die Posadas, du hast sehr viele kleine Boutique-Hotels, kleine Häuser, sehr familiär. In dieser Infrastruktur, das ist nicht mehr der Fall und ich weiß, was du meinst, weil das habe ich auch so erlebt, das nicht. Die Infrastruktur sind auch von Bewegung, von Verkehrsmitteln, von Straßen und so weiter, ist alles sehr gut aufgebaut und in dieser Hinsicht, das hast du nicht mehr. Das heißt, die Qualität hat, jetzt kommen sehr viele Memoiren, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Auch der kleine Pension, den du in Castel Rodrigo, das ist in Nordost, das ist ein kleines historisches Dorf. Das hast du zum Beispiel ein kleines Hotel, ja, im Moment 7 Zimmer, aber die Qualität ist top. Und es wird gekocht mit regionalen Produkten und die Köchin lebt in der Nähe. Das heißt, auch für die Arbeitsplätze ist auch sehr wichtig. Aber von dem Komfort, auch wenn es nicht Luxusbereich ist, weil er nicht überall Luxus ist, ist wirklich der Komfort existiert. Es ist nicht wie früher, wie wir das erlebt haben.
Ja, wobei ich fand es sehr charmant. Also, man muss Zeit haben, aber die hat man ja im Urlaub eigentlich auch. Was sind 5 Minuten? Du hast eben schon gesagt, Küche. Lass uns wenigstens mal kurz für die portugiesischen Anfänger über Kulinarik reden. Bacalhau, Bica, Pastéis de Nata, Porco Alentejo, Amêijoas de Cataplana, Vinho Verde, Vinho do Porto. Das ist eine ganze Menge und natürlich auch Dessert. Und jetzt ist es deine Aufgabe, das alles in irgendeiner Form reinzubringen.
Ja, ich glaube, dass wie das Land, der sehr vielfältig ist, auch geografisch, du kannst durch das Land eine kulinarische Reise machen. Ich kann dir ein Beispiel geben. Du bist in Figueira da Foz, in der Nähe von Coimbra, am Meer. Du hast die ganze Meeresfrüchte, Fische. Und wenn du das Land in 200 Kilometer überquerst, Richtung Spanien, du hast wirklich, wirklich alle paar Kilometer eine ganz andere Spezialität. Von den Meeresfrüchten, die ich dir gesagt habe, von Fisch, bis zum Oktopus und dann fährst du noch 30 Kilometer, sehe ich eine Ecke, wo du nur Zicklein isst, dann hast du Lamm und. Und das heißt Bacalhau auch in der Nähe von Spanien, weil man das auch gut auch bewahren kann. Aber der Vielfalt, die Küche, ist genau der Vielfalt von der Landschaft. Das passt sehr gut zusammen. Eigentlich ist es sehr interessant, eine Reise durch Portugal zu machen, wenn du das verbindest. Vielfalt an der Landschaft, Vielfalt an der Architektur und Vielfalt in der Kulinarik ist eine Bereicherung. Wenn man das zusammen in einem packt und dann die Augen auf hat, dann kann man das wirklich sehen.
Ich packe jetzt noch was drauf. Vielfältigkeit in der Stimmung. Ich weiß, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, aber ich wiederhole es immer wieder gerne. Sudat, das ist, wenn man im Alentejo auf den Atlantik schaut und ganz traurig wird und sich trotzdem sauwohl dabei fühlt. Fehlt nur noch so eine Fado-Sängerin. Ne? Steckt Sudat eigentlich im Land oder in den Menschen?
An den Menschen. Ich glaube, das sind Menschen. Ich glaube, das ist diese Fado ist ein Gefühl. Es ist wirklich ein Gefühl. Und es ist natürlich, man verbindet Fado mit Lissabon. Und es ist wirklich, wo man dieses Gefühl auch durch das Licht der Stadt, ich glaube, das ist ein Gefühl. Aber jeder Portugiese, wenn er Fado hört, dann geht den Herz auf.
Du hast mal gesagt, die Lust am Traurigsein.
Ja, es ist auch gut, weil das passt auch. Das ist diese Lust, das hat mit dem Langsamkeit auch zu tun. Das passt alles zusammen. Es ist auch kein Problem, ein bisschen traurig zu sein, weil wir wissen, jetzt ist es so, wir genießen das und dann kommt was Neues, entsteht was Neues. Und durch diese neue Entstehen entsteht eine neue Energie. Und das siehst du dann auch mit dem Klima, den wir haben. Ne? Das passt alles dann zusammen. Es ist nicht so schlimm, ein bisschen wehmütig sein. Dann kommt was anderes. Touristen, jetzt sind wir auch mal ein bisschen praktischer, werden zu ihrem Ziel fliegen. Pauschal mit den bekannten Charterern, aber es geht natürlich auch mit Linie, denn Portugal besetzt mit TAP Portugal eine gute Fluggesellschaft, die während der Pandemie zwar ein bisschen mal ins Straucheln kam, wie viele andere Airlines auch,
aber es geht Zug um Zug immer stärker bergauf. Lina war so lieb, Stefan Eiche mit einzuladen. Und Stefan, dürfen wir jetzt einfach mal ein bisschen danach fragen, wie er denn persönlich jetzt seine Gesellschaft auf dem deutschen Markt vertritt. TAP gehört ja nun zur Star Alliance, hat einen guten Ruf. Eine Frage hätte ich aber immer noch, geht immer noch alles über Lissabon von den immerhin 5 deutschen Airports, die angeflogen werden?
Es ist in der Tat so, dass wir uns nach wie vor auf Lissabon konzentrieren, dass wir während der Pandemie Unterstützungsleistungen bekommen haben vom portugiesischen Staat. Und damit diese genehmigt werden konnten, mussten wir Zugeständnisse machen. Und ein Zugeständnis ist, dass wir bis einschließlich 2025 mit der Flotte auskommen müssen, die wir derzeit haben. Das heißt, wir betreiben derzeit 98 Flugzeuge. Wir können momentan nicht wachsen, die nächsten 2 Jahre. Wir müssen eben mit dem haushalten, was wir an Fluggerät verfügbar haben. Und da macht es für uns am meisten Sinn derzeit, uns auf Lissabon als Hub zu konzentrieren. Das machen wir eben ab Deutschland. Das heißt, wir haben die 5 Abflughäfen in Deutschland mit Hamburg, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf und München. Wir fliegen 86 Mal die Woche. Das ist ziemlich ordentlich. Und natürlich haben wir in Lissabon auch gute Anschlüsse dann weiter, sowohl auf dem portugiesischen Festland mit Porto und Faro, aber natürlich auch auf die Inseln Madeira und auf die Azoren. Sodass wir, denken wir, dass mit dem Träger aus Lissabon sehr gut aufgestellt sind, auch wenn es zu einigen Zielen eben mit Umsteigen verbunden ist. Ich denke aber, dass wir ab 2026 uns anders aufstellen werden, wenn wir dann die Möglichkeit haben, wieder zu wachsen. Aber derzeit ist es so, dass wir uns auf Lissabon konzentrieren.
Man kann nach Portugal fliegen, man kann nach Madeira fliegen, man kann auf die Azoren fliegen. Aber was spricht zusätzlich noch für TAP Portugal aus ab Deutschland? Nicht nur die Anreise nach Portugal, sondern es geht auch viel, viel weiter und die meisten Ziele gehen Richtung Südamerika.
Ja, also wir sind die stärkste oder die größte europäische Airline Richtung Brasilien. Wir fliegen in Brasilien 11 Ziele an. Wir werden diesen Sommer aufstocken auf 96 wöchentliche Frequenzen von Portugal nach Brasilien. Das ist nochmal 20% mehr im Vergleich zu 2023. Also Brasilien ist für uns das Thema. Aber wir sind natürlich nicht nur auf Brasilien fokussiert. Also wir haben zum Beispiel 4 Flughäfen auf den Kapverden, die wir anfliegen. Wir fliegen mehrere Ziele in Afrika an. Wir haben ein relativ extensives Netzwerk nach Nordamerika. Da denkt man jetzt vielleicht, sage ich jetzt mal, als Deutscher nicht zuerst an ein Drehkreuz Lissabon, um nach Nordamerika zu reisen. Aber wenn Sie zum Beispiel ein Ziel haben wie Miami oder San Francisco, da ist die akkumulierte Reisezeit über Lissabon auch nicht viel länger, als wenn Sie einen anderen Hub in Europa in Anspruch nehmen. Also wir sind relativ gut aufgestellt. Wir haben ungefähr einen Umsteigeanteil von 40%. Das heißt, wir bedienen sehr viele Ziele eben über das Drehkreuz Lissabon hinaus, die nicht direkt mit Portugal zu tun haben.
Andere arbeiten anders, die berühmt-berüchtigten Point-to-Point-Verbindungen. Da ist ja die Konkurrenz in Portugal gerade jetzt auf so Rennstrecken wie Lissabon-Funchal oder auch Azores größer geworden. Und da sind eine ganze Reihe von Billig-Airlines regelmäßig im Anflug. Und die machen ja offensichtlich auch ein ganz gutes Geschäft, zumindest werden sie gut gebucht. Wie weh tut sowas?
Ich glaube grundsätzlich, dass Legacy-Airlines überall auf der Welt damit leben müssen, dass sie Low-Cost-Wettbewerb haben. Und ich glaube, eine relativ erfolgversprechende Strategie ist, einfach dem Kunden klarzumachen, was sind die Unterschiede. In dem Moment, wo ich versuche, Low-Cost zu kopieren, werde ich normalerweise als Legacy-Airline immer verlieren. Und deswegen ist es in der Kommunikation immer ganz klar, dass wir sagen, wir versuchen nicht, den gleichen Preis anzubieten, sondern wir versuchen, dem Kunden klarzumachen, dass der Unterschied, wenn du mit TAP fliegst, hast du die und die und die Leistung, die ein Low-Cost, der dir nicht bietet. Und ich glaube, wenn man in dieser Kommunikation sehr klar in den Markt geht, dann wird man immer auch gegen einen Low-Coster bestehen können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin auch, neben Deutschland bin ich auch verantwortlich für die Schweiz. Und wir haben in der Schweizer Situation, wir haben in Genf eine extrem große portugiesische Community. Und wir haben die Situation, dass in Genf, wir fliegen 5-mal die Woche von Genf nach Porto direkt. Und die EasyJet fliegt 5-mal am Tag im Sommer. Und trotzdem ist dieser Flug, den wir machen, 5-mal die Woche, einer der profitabelsten Flüge, die wir in unserem Netzwerk haben. Also selbst wenn man mit viel, viel weniger Angebot reingeht als ein Low-Coster und höhere Preise hat als die, kann man trotzdem extrem profitabel arbeiten, wenn man dem Markt genau sagt, okay, das und das, das sind die Leistungen, die wir anbieten. Also es gibt keinen Widerspruch. Es gibt sehr, sehr viele Routen, die man gemeinsam mit Low-Cost anbieten kann und trotzdem sind beide glücklich am Ende.
Wie sieht denn das bessere Konzept bei TAP aus? Weil es gibt ja auch eigentlich andere Airlines. Gehen wir bis zu unserer eigenen Airline, der Lufthansa. Wenn man irgendwo im Inland unterwegs ist, darf man, wenn man jetzt nicht gerade Business Class fliegt, auf jeden Fall vielleicht dann sein Käsebrötchen noch kaufen. Und den Kaffee, den darf man auch kaufen. Und vielleicht gibt es eine Flasche Wasser, das war es aber dann auch schon. Und da frage ich mich dann, wenn die Sitze ähnlich dicht beieinander stehen und genauso schmal sind, was ist das Konzept von TAP? Wie gehen Sie an sowas ran?
Was wir zum einen machen ist, dass wir dem Kunden die Möglichkeit geben, genau das von uns zu kaufen, was er tatsächlich haben will. Also wir haben ein extremst breit gefächertes Tarifangebot. Man kann bei uns den Full-Service erwerben mit zusätzlichen Gepäckstücken, mit Loungezugang, Priority, Security Control und allen Leistungen, die Sie haben wollen. Sie können aber auch das abgespeckte, tatsächlich Low-Cost-Angebot im Zweifelsfall, wenn Sie das wirklich haben wollen, von uns kaufen. Das Konzept ist, ein Kunde kauft von uns nur tatsächlich das, was er tatsächlich haben will. Darüber hinaus gibt es aber natürlich, Sie haben es selber angesprochen, das Thema Starlines. Ja, also natürlich bieten wir ein weltweites Netzwerk an, was ein Low-Coster nie anbieten kann. Mit allen Vorteilen, die das eben mit sich bringt. Und natürlich sagen wir, wir haben einen Qualitätsanspruch. Ja, also wir betreiben die jüngste Flotte aller Legacy Airlines in Europa, eine reine Airbus-Flotte, was sonst im Prinzip keiner hat. Wir investieren extrem stark in Komfort an Bord. Wir werden jedes Jahr fast schon zu häufig für mein Dafürhalten zur weltbesten Airline nach Südamerika gewählt, weil die Kunden einfach sagen, ja, sie sind zufrieden mit dem, was sie von der TAP bekommen. Ich glaube schon, dass wir einen Qualitätsanspruch haben, wo wir sagen können, ja, das liefern wir dem Kunden auch.
Auch mit so Innovationen wie beispielsweise eine der ersten Airline, die beispielsweise Transatlantikflüge mit Airbus 321 angeboten hat und trotzdem eine sehr angenehme und geräumige Business Class anbieten kann.
Ja, genau das haben wir auch. Wir haben mehrere 321 Long Range, die ausgestattet sind mit einer vollwertigen Business Class, die wir einsetzen zu einigen Zielen in Brasilien, die wir aber auch einsetzen zum Beispiel nach Kanada. Das ist natürlich ein fantastisches Flugzeug, auch für aus einer operationellen Sicht eine Airline, weil im Zweifelsfall kann ich auch immer mal sagen, wenn ich Kapazitätsengpässe habe, ich nehme das Flugzeug und fliege innereuropäisch damit. Ist zwar für eine Langstrecke ausgerüstet, aber es ist universell einsetzbar und es ist ein fantastisches Flugzeug und es wird auch sehr, sehr gut angenommen von unseren Kunden.
Das waren jetzt mal so eine ganze Reihe von Fluginformationen. An dieser Stelle gibt es auch einen kleinen Musikbreak und wir kehren nochmal nach Portugal zurück. Und müssen jetzt inzwischen Gas geben, weil wir reden jetzt schon viel zu lange. Portugal ist und bleibt aber, ich frage das jetzt nochmal, liebe Lina, deine Heimat.
Ja, das schon. Es ist schwierig, diese Frage mit dem Heimat. Für mich Heimat ist, wo du dich wohlfühlst. Und ich fühle mich sehr wohl nach 32 Jahren, sehr wohl in Deutschland. Und wie mein Neffe, 13 Jahre alt, vor kurzem mir sagte, Tante, ich kann mir nicht vorstellen, dass du 100%ig zurückkehrst. Dieser Satz von ihm hat wirklich mich zum Nachgedacht gebracht. Und ich habe sehr, sehr lange nachgedacht, wenn ich jetzt mich entscheiden würde, nur in Portugal zu bleiben, würde mir Deutschland fehlen. Deswegen glaube ich, dass den Rest meines Lebens, dass ich zwischen den zwei Ländern sehr gerne pendeln werde.
Wir werden es jetzt nicht vertiefen, aber das ist genau im Moment aktuelle Politik und aktuelle Diskussion für die Menschen, die lange in einem Land gelebt haben und die Diskussion darüber zu führen, ob man solche Menschen nicht einfach, die sollen mal nach Hause zurück. Da stellt sich ja die Frage, wo ist die Heimat? Wo ist das Zuhause? Portugal ist sicherlich aber auch eine Heimat, die mit der Klimakrise zu kämpfen hat. Passiert viel oder eher weniger in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Die Waldbrände waren ja so ein ganz deutliches Zeichen, dass auch Portugal davon betroffen ist und man sich was einfallen lassen muss.
Ja, Portugal ist, sagen wir mal so, aufgewacht, würde ich sagen. Wir wissen, dass dieses Problem mit Klimaschutz und Klimawandel ein weltweit Probleme gibt. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn du über die Waldbrände gibst, es gibt Gesetze, die sehr deutlich sind, dass die Besitzer von diesen Ländereien, sie sind dafür zuständig, dass sie das sauber machen. Das Problem in dieser Ecke ist, dass die Besitzer öfter nicht wissen, dass sie das geerbt haben. Und sie wissen nicht, wo das anfängt und so. Das heißt, ein Mensch, der in Lissabon oder in Porto lebt, hat öfter nicht oder hatte, jetzt ist gezwungenermaßen, müssen sich dafür informieren. Es war nicht bewusst, wo fängt meine Länderei, was muss ich denn machen. Und jetzt ist es so, ich kann dir ein Beispiel geben. Ich habe einen kleinen Olivenhain und wir machen diese Olivenhain 2 bis 3 Mal im Jahr sauber. Und es gab einen Deadline, den wir kannten und das hat 3 Tage gedauert, dass das wieder sauber gekriegt worden ist. Und dann wurde ich von der Polizei auch in Deutschland angerufen und gesagt, ja, Ihre Olivenhain, weil das in der Nähe gibt es Häuser, das ist nicht hundertprozentig sauber. Wann machen Sie das fertig? Sie haben jetzt 1 Woche, das zu machen. Ich war zuerst erschreckt, aber ich fand das eine sehr gute Maßnahme. Das heißt, die Polizei ist sehr, sehr aufmerksam und ruft die Leute an und motiviert sie, wirklich das zu machen. Es gibt ganz spannende Projekte, auch mit zum Beispiel in Mittelportugal hast du in viele Dörfer die Feuerziegen. Werden Ziegen eingesetzt, die das eigentlich das ganze Jahr das sauber kriegen, besonders in den schwierigen Situationen, wo du mitten in dem Gebirge bist und wo du nicht so schnell kommst. Das heißt, sie werden eingesetzt, sie heißen Feuerziegen, dass sie das einfach die Felder sauber halten, dass das nicht wieder passiert. Aber ich muss dir sagen, man kann das auch nicht sagen, das kommt drauf an, es ist sehr heiß, sehr trocken und das kann mit einer Kleinigkeit einfach entstehen, hoffentlich nicht.
Ja. Aber ist das Risiko natürlich, wenn Temperaturen immer weiter steigen? Die nächste Frage bringt dich eventuell in Schwierigkeit. Welchen Ort und welche Region in Portugal hast du im Lauf der Jahre wohl am meisten empfohlen? Ich frage jetzt nicht nach deinem Favoriten.
Das zwingt mich jetzt nachzudenken, weil du weißt, ich bin sehr oft auf Messen, auch in Schweiz, Österreich und in Deutschland. Und ich versuche immer zuerst zuzuhören, was der Gast sich wünscht. Und dann bin ich so ehrlich, dass ich sage, das ist der Platz für sie. Das heißt, ich glaube, dass in den letzten Jahren, Algarve ist natürlich in en vogue, war immer. Und die Gäste kommen sehr oft und fragen nach Algarve, Azoren und zuletzt Lissabon und Porto. Aber ich würde sagen, in den 90er Jahren vielleicht hätte ich sehr oft Lissabon vorgeschlagen als Städtereise, weil es sehr unbekannt war. Ich denke, wenn ich jetzt an eine unbekannte Region denke, denke ich an Mittelportugal. Das empfehle ich sehr gerne, weil da du auch in Nordost von Portugal, weil du das noch das ursprünglich wirklich erleben kannst. Und ich bin fasziniert von das ganze Land. Es ist schwierig, aber ich glaube, ich würde zuerst Algarve sein.
So, und das Letzte geht in die gleiche Richtung und das ist dann wirklich auch die letzte Frage. Bist du, denk an deine Sätze vom Anfang, anders oder denkst du weiter oder bist du anders, weil du weiter denkst?
Ich bin anders, weil ich weiter denke.
Das sagt viel. Obrigado, Lina. Und es war mir ein Vergnügen. Der Dank geht auch an Stefan Eiche. Und das war die Folge heute über Portugal und die Erlebnisse und die Flugverbindungen und alles Mögliche. Sehr viel Info und natürlich, glaube ich, auch sehr viel Stimmung. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
Danke fürs Zuhören. Große Bitte wie immer, abonniert doch unsere Website mit Fotos und Zusatzinfos und die Podcasts direkt bei Spotify, Amazon Music, Google und Apple Podcasts und einigen Portalen mehr. Infos über neue Stories gibt's regelmäßig bei Facebook, Insta, X und auch sonst in der Social-Media-Landschaft. Das war's für diesmal und bis zum nächsten Podcast.